Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Svenja Kretschmer und den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Wir sprechen heute über einen Sachcomic, der das Thema Fake News beleuchtet, und blicken auf die 25-jährige Geschichte des Independent-Verlags Mayrisch zurück. Im Orlander Verlag erscheint nach und nach eine vierteilige Kinderbuchreihe über eine geflüchtete Familie in Deutschland. Und zum Schluss soll es um ein Handbuch gehen. Gemeint ist allerdings keine Bedienungsanleitung, sondern ein Sachbuch über die menschliche Hand. Der öffentliche Diskurs ist stark polarisiert. Meinungen stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. Dass man für jede Überzeugung in der eigenen Filterblase die passenden Beiträge findet, trägt zur Polarisierung bei. Immer mehr Menschen, darunter auch viele Jugendliche, informieren sich über soziale Netzwerke wie TikTok. Die Seriosität und die Quellen der dort gelieferten Informationen werden dabei nicht unbedingt überprüft. Medienkompetenz ist da gefragt, doch in deutschen Schullehrplänen spielt das Thema nach wie vor eher eine marginale Rolle. Die kanadische Autorin und Illustratorin Elise Gravel widmet dem Thema Fake News nun einen Sachcomic, den meine Kollegin Dina Netz allen Grundschulkindern dringend empfiehlt. Angriff der Killerunterhosen heißt das Buch und es ist nicht Gravels einziges aktuelles Kinderbuch auf Deutsch.
Die Kanadierin Elise Gravel hat gerade einen Lauf auf dem deutschen Kinderbuchmarkt. Denn es gelingt ihr, auf den ersten Blick trockene Themen wie Pilze, Käfer, Mikroben oder jetzt Fake News so zu behandeln, dass die Bücher einen Riesenspaß machen und wie nebenbei viel Information vermitteln. Wie in so vielen Sachcomics für Kinder, die derzeit erscheinen, lässt auch Elise Gravel in Angriff der Killerunterhosen zwei Figuren exemplarisch diskutieren. Nur hat das in ihrem Comic nichts Statisches oder Künstliches, sondern wirkt ganz natürlich. Ihre Figuren sind knuddelige Sympathieträger. Sie haben etwas von Barberpapa mit Beinen oder bunten Bohnen mit Gesicht. Die Hauptfigur ist fleischrosa, ihre Gesprächspartnerin etwas kleiner und hellblau. Zunächst stellt die rosafarbene Erklärerin klar:
Heute hört man viel über Fake News, aber sie sind nicht neu. Es gab sie schon immer.
Hört, hört! Fieser Zauberer verwandelte König in eine Ziege.
Wer schon einmal versucht hat, einem Grundschulkind zu erklären, was Fake News sind und welche Folgen sie haben, weiß zu würdigen, was Elise Gravel in ihrem Buch leistet. Sie braucht gerade einmal 90 luftig gestaltete Comicseiten, um die wesentlichen Fragen zu klären. Diese stehen zur Orientierung in den Kapitelüberschriften.
Was sind Fake News? Warum erfinden Leute Fake News? Warum ist Desinformation so gefährlich? Was passiert, wenn sich Fake News ausbreiten? Warum glauben wir Fake News? Wie unterscheidet man echte von falschen Nachrichten?
Elise Gravel liefert die Antworten auf solch komplexe Fragen in bewusst einfacher Form, in kurzen, unkomplizierten Sätzen und witzigen Comic-Panels. Das Buch ist in freundlich bunten Farbtönen gehalten, vor allem in Rot, Blau, Gelb. Zwar wählt Gravel lustige Beispiele, um die Funktionsweise von Fake News zu erklären, doch dass Falschinformationen überhaupt nicht komisch sind, wird absolut klar.
In diesem Video wird gesagt, dass der Vater von Herrn Moll ein Alligator war und er auf dem Saturn geboren wurde. Oh, und dieser Typ behauptet, dass Herr Moll schon vor 10 Jahren gestorben ist und nur so tut, als würde er noch leben. Es ist schlimmer, als ich dachte.
Vergiss nicht, Social-Media-Unternehmen wollen, dass du lange auf ihren Apps bleibst. Je länger du bleibst, desto mehr Werbung siehst du und desto mehr Geld verdienen die Betreiber.
Das letzte Kapitel, wie unterscheidet man echte von falschen Nachrichten, ist naturgemäß das längste. Der Tipp, einen Bibliothekar oder eine Bibliothekarin zu fragen, wenn man unsicher ist, ob man einer Quelle trauen kann, irritiert ein bisschen. Wer hat schon eine Bibliothek zur Hand? Ansonsten aber erklärt Elise Gravel in der gebotenen Kürze überraschend umfassend und einleuchtend, wie Fake News funktionieren und wie man sie erkennt. Sie verschweigt dabei nicht, dass es aufwendig ist, Informationen zu überprüfen. Die blaue, stichwortgebende Figur ist am Ende ziemlich erschöpft.
Puh, das ist echt harte Arbeit, herauszufinden, wem man vertrauen kann.
Anfangs ja, aber Übung macht den Meister,
antwortet die rosafarbene Gesprächspartnerin.
Eine Information erstmal zu hinterfragen, ist ein sinnvoller erster Schritt. Und das ist wichtig. Wenn du gut informiert bist, fühlst du dich sicherer und kannst dabei helfen, andere und den Planeten zu schützen.
Ganz kurz blitzt hier der Appellcharakter des Buches auf. Insgesamt ist Angriff der Killerunterhosen aber wohltuend, unaufgeregt und sachlich gehalten. Elise Gravels Kindercomic ist ein veritables Aufklärungsbuch, eine hilfreiche, wichtige und kurzweilige Einführung in eins der brisantesten Medienthemen unserer Zeit.
Das findet Dina Netz. Angriff der Killerunterhosen ist im Ravensburger Verlag erschienen, geschrieben und gezeichnet von Elise Gravel. Aus dem Englischen übersetzt von Ingrid Ekler ab 8 Jahren. Was 1999 mit Lesungen im Jugendclub, getackerten Heftchen aus dem Copyshop und einem Lager im Flur einer Studi-WG begonnen hat, ist heute ein namhafter Verlag mit vielseitigem Programm. Bei Mayrisch erscheinen Romane, Erzählbände, Sachbücher, Hörspiele, Musik und Kinderliteratur. 1 bis 3 Kinderbücher bringt Mayrisch pro Jahr heraus. Die meisten davon sind Bilderbücher für 3- bis 6-Jährige. Viele der Titel standen auf unserer Deutschlandfunk-Bestenliste, die besten 7. Darunter Wilde Radtour mit Velociraptoren von Nils Mohl und Halina Kirschner, Schlafen wie die Rüben von Dieter Zipfel, Finn-Ole Heinrich und Tine Schulz und das bisher erfolgreichste Buch des Verlages, Hey, 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 Taxi von Sascha Stanisic und Katja Spitzer. Im Jubiläumsprogramm kommt jetzt ein 2. Teil der Taxi-Geschichten heraus. Diesmal hat auch der Sohn des Autors, Nikolai Stanisic, miterzählt. Heute vor genau 25 Jahren, am 31. August 1999 also, sind die damals Anfang 20-Jährigen Blanka Stolz, Peter Reichenbach und Daniel Beskos zum Gewerbeamt im südhessischen Rottgau gelaufen, um den Mayrisch Verlag anzumelden. Ich habe Daniel Beskos vor der Sendung gefragt: Herr Beskos, wie kommt man mit Anfang 20, kurz nach dem Abitur, auf die Idee, einen Verlag zu gründen?
Das war eher zufällig, das war nicht sehr geplant. Wir haben eben damals Lesungen gemacht bei uns in einem Jugendzentrum. Wir haben überhaupt festgestellt, dass viele Leute in unserem Umfeld Kurzgeschichten oder Gedichte schreiben und dachten, wir lesen uns das mal gegenseitig vor. Die waren da auch erst so ein bisschen skeptisch in diesem Jugendzentrum und haben gesagt, wirklich, Literatur, meint ihr das ernst? Aber das war dann totaler Erfolg. Es hat einfach viel Spaß gemacht. Wir haben das regelmäßig gemacht, haben dann so kleine Begleitheftchen aus dem Copyshop veröffentlicht dazu, die wir einfach auf den Veranstaltungen verkauft haben. Und in der Zeit kam dann relativ spontan und, ich sag mal, planlos die Idee, man könnte ja auch einen richtigen Verlag anmelden und dann mal kleine Veröffentlichungen machen. Und da sind wir wirklich auch dann zum Gewerbeamt gelaufen, haben es angemeldet und dann, als man noch keine Ahnung hat, wie es dann weitergeht.
Kinderbücher gibt es ja tatsächlich erst seit Herbst 2017 in Ihrem Programm. Mittlerweile sind Sie aber ein wichtiges Standbein. In der Mayrisch Chronik habe ich nachgelesen, dass Ihr langjähriger Autor Finn-Ole Heinrich Sie damals davon überzeugen musste, Bücher für Kinder zu machen. Welche Bedenken hatten Sie denn damals?
Das ist für uns wirklich alles neu gewesen. Das ist so, was die Kontakte in den Buchhandel oder zur Presse angeht. Das ist auch irgendwie, wie man die Lizenzen einkauft, wie man die Illustratoren arbeitet. Die gesamte Arbeit, da war ganz viel, was man neu lernen musste und konnte. Und das hat natürlich auch riesig viel Spaß gemacht und war aber trotzdem irgendwie nochmal wie ein neuer Verlag. Deswegen hatten wir so ein bisschen Hemmung am Anfang. Nachdem aber Finn einige Kinderbücher bei anderen Verlagen gemacht hat und dann gesagt hat, ich möchte gerne zu euch zurückkommen und wir müssen aber auch alles zusammen machen, auch die Kinderbücher, dann haben wir gesagt, dann lass uns das mal probieren. Das Besondere ist für uns auch am Kinderbuchmachen, dass es so international ist. Also man guckt viel mehr, was passiert in anderen Ländern, was machen andere Verlage in anderen Sprachen, was kann man dorthin verkaufen von den eigenen Büchern, was kann man aus dem Ausland einkaufen und übersetzen, und das macht wirklich sehr viel Spaß.
Jetzt gibt es seit 2021 sogar noch einen Verlag, quasi den Huckepack Verlag. Den betreiben Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Die beiden haben sich, glaube ich, so eine Art Spielwiese gewünscht, wo sie selber ein bisschen kuratieren können, wo sie selber Inhalte und Bücher veröffentlichen können, die sie toll finden und unsere Infrastruktur dafür gerne nutzen wollen. Und das ist so eine Kooperation, die wir eben 2021 gestartet haben. Es sind bisher 4 Bücher erschienen in diesem Rahmen. Wild, ein bisschen anarchisch, man traut sich auch mal was. Und die beiden haben einfach Lust, sowohl gestalterisch als auch inhaltlich eben frei agieren zu können und dafür aber eine Verlagsinfrastruktur außenrum zu haben. Und so ist diese Kooperation entstanden.
Der Mayrisch Look ist ja generell recht knallig, modern, voller Illustrationen. Welche Bedeutung haben die Illustration und die Gestaltung für Ihre Kinderbücher?
Die Gestaltung hat allgemein für unser gesamtes Programm, nicht nur für die Kinderbücher, eine große Wichtigkeit. Kinderbücher, gerade die Bilderbücher, haben ja einen sehr hohen visuellen Anteil und das ist für uns auch ein ganz besonderer Moment. Also man hat einen Text, der ist meinetwegen 2, 3, DIN A4 Seiten lang. Und dann schickt man den der Illustratorin und einige Monate später schickt die einem ein ganzes Buch zurück. Und das ist wieder wie so ein kleines Wunder jedes Mal für uns.
Wir haben ja gerade schon mal kurz über Finn-Ole Heinrich gesprochen. Sein Erzählband Die Taschen voll Wasser ist in ihrem allerersten Programm damals, 2005, erschienen. Und auch sein und ihr erster Roman Räuberhände erschien bei Mayrisch. Für dieses Debüt sind Sie damals gemeinsam nach Istanbul gereist, um für das Buch zu recherchieren. Können Sie sowas heute noch leisten, einen Autor bei seiner Recherchereise zu begleiten, oder was hat sich seitdem verändert?
Sowas in der Art würden wir auch heute noch machen können und machen. Wir haben ganz umfänglich Dinge, die wir mit unseren Künstlerinnen zusammen machen. Also wir sind mit unseren Autorinnen im Austausch darüber, wo sie zum Beispiel einreichen für Preise, für Stipendien, machen auch gerne mal Reisen. Wir machen ja auch so Verlagsreisen in andere Länder, kriegen dann Besuch von unseren Autorinnen. Also wir sind da weiterhin sehr erpicht darauf, auch ein bisschen unterwegs zu sein und Dinge kennenzulernen.
Was Sie ja unter anderem machen, ist den Verlagssitz für ein paar Wochen verschieben in ein anderes Land. Dieses Jahr zur Frankfurter Buchmesse, die ja das Gastland Italien hat, sind Sie auch mit dem Mayrisch Verlag nach Mailand in Italien gereist, um die italienische Buchwelt kennenzulernen. Konnten Sie dabei vielleicht einen Kinderbuchtrend entdecken?
Also wir verfolgen die italienische Buchwelt oder die italienische und französische Buchwelt in einem Aspekt schon länger, als dass es dort die sogenannten Silent Books gibt, also Bücher ganz ohne Text. Das ist hier in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen, ist aber dort ein relativ großer Trend. Und das ist schon auch nochmal eine ganz andere Art, mit einem Kind ein Bilderbuch anzuschauen, weil man die Geschichte sich ja quasi selber erarbeiten oder erfinden muss. Und das haben wir dort festgestellt und mal wieder einige Verlage getroffen, die solche Bücher machen. Da haben wir uns einiges angeguckt, mit einigen Leuten gesprochen. Aber eine Woche ist dann doch leider, die wir dort waren in Mailand, sehr wenig, um so einen Überblick zu kriegen über so eine relativ große Literaturszene wie die in Italien.
Sie haben damals mit Peter Reichenbach zusammen zu Schulzeiten den Mayrisch Verlag schon gegründet und er ist auch bis heute Ihr Partner. Was würden Sie sagen, wie beeinflussen sich Freundschaft und Geschäft über die Jahre gegenseitig?
Ja, das ist tatsächlich so, dass sich das beeinflusst. Ich würde schon sagen, dass diese langjährige Zusammenarbeit dazu führt, dass man viele Dinge sofort selbstverständlich miteinander ausmacht. Also wir müssen über viele Sachen gar nicht mehr sprechen, weil die klar sind für uns, über andere dafür umso mehr. Und ja, also es ist schon irgendwie auch toll, dass man so etwas, was gar nicht als Unternehmen geplant war und eigentlich nur aus einer Freundschaft und einem Hobby heraus entstanden ist, jetzt so viel später immer noch macht, dass wirklich unser Beruf ist und sich auch nach einer richtigen Firma anfühlt. Das war am Anfang uns überhaupt nicht so bewusst, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und ist jetzt doch sehr schön nach 25 Jahren.
Sie setzen sich ja auch in unterschiedlichen Funktionen für die Sichtbarkeit der unabhängigen Verlagsszene ein. Was hat sich da in den 25 Jahren, die es Mayrisch gibt, verändert?
Die größte Veränderung für uns alle ist ja, dass das Internet so dazugekommen ist seit Ende der 90er Jahre und dementsprechend sich quasi alles verändert hat. Also sowohl was unsere Arbeit angeht, unsere Zusammenarbeit intern, extern, aber natürlich auch die Produktionsweise, wie Bücher gemacht werden, aber auch wie Bücher beworben, besprochen werden, auch wie viel Zeit die Menschen haben, um überhaupt Bücher zu lesen. Und das ist, glaube ich, die wesentlichste Veränderung. Jetzt auf der Verlagsseite nehme ich dann in den letzten Jahren doch wahr, dass es ganz viele Dinge gab, die für die Verlage die Arbeit schwierig gemacht haben. Da gab es einige so brancheninterne Dinge, wie bestimmte Insolvenzen von einem Großhändler, wo dann Geld verloren gegangen ist, oder diese VG Wort Neuregelung, wo viele Verlage ganz viel Geld zurückzahlen mussten, weil die VG Wort Gesetze sich geändert hatten. Jetzt zuletzt ist es natürlich so, was wir alle spüren, die Inflation ist schwierig geworden. Die Produktionspreise sind einfach wahnsinnig gestiegen und das bedeutet für einen kleinen Verlag, für uns zum Beispiel, dass wir, wenn wir vorher von einem Buch eine bestimmte Anzahl verkauft haben, um unser Geld wieder reinzuholen, also noch keinen Gewinn, nur das Geld reinzuholen, müssen es jetzt doppelt so viele Bücher pro Titel sein. Und das ist natürlich schon eine große Veränderung. Wir sehen, dass es einen Willen gibt oder eine Aufmerksamkeit in der Politik auch auf die Rolle der Verlage als kulturelle Vermittler zwischen einem kulturellen Produkt und einem wirtschaftlichen Produkt. Und wir haben einige oder sehr viele Gespräche geführt, auch in meiner Funktion als Vorstand von der Kurt-Wolf-Stiftung, die sich für genau diese Belange einsetzt, mit Politikerinnen und Politikern. Es gibt den Deutschen Verlagspreis seit einigen Jahren, der Verlage unterstützt, aber wir sind jetzt immer noch daran zu erwirken, dass es sowas wie eine strukturelle Förderung vielleicht sogar für Verlage geben könnte. Und da sind wir in Verhandlungen und gucken mal, wie das weiterläuft.
Und bei all den Schwierigkeiten, wie geht es denn dem Mayrisch Verlag jetzt im Jubiläumsjahr?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es vielen unserer Kolleginnen und Kollegen gerade nicht sehr gut geht. Wir hatten jetzt tatsächlich Glück, wir hatten drei sehr gute Jahre und sind deswegen momentan ganz entspannt. Aber wir sehen natürlich schon auch die Anspannung der Situation und wir sehen auch, wie das unsere eigene Zukunft auch belasten könnte. Momentan geht es uns eben gut. Wir freuen uns über unser Jubiläum. Wir freuen uns über ein ganz tolles Jubiläumsbuchprogramm bei uns und deswegen sind wir guter Dinge.
Das war der Geschäftsführer Daniel Beskos über 25 Jahre Kinderbuchprogramm im Mayrisch Verlag. In Deutschland leben zahlreiche Familien und Kinder mit Fluchterfahrung. Die große Fluchtbewegung von 2015-16 liegt nun fast 10 Jahre zurück. Die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden steigt aktuell wieder an. Trotzdem gibt es erstaunlich wenige Bücher für Kinder darüber, wie es sich anfühlt, in einem neuen Land Fuß zu fassen und welche Dynamiken durch die Erfahrung von Flucht und Verlust innerhalb der Familie in Gang kommen. Diese komplexe und wichtige Thematik behandelt eine Kinderbuchreihe des Schriftstellers und LGBTQ-Aktivisten Danny Ramadan. Er selbst musste 2012 sein Heimatland Syrien verlassen und lebt seit 2014 in Kanada. Auf Englisch gibt es schon 4 Bücher für junge Lesende über das Mädchen Salma und ihre Familie. 2 davon sind bisher ins Deutsche übersetzt worden. Gerade ist Bei Salma zu Hause erschienen. Anne-Kathrin Weber hat die Bücher gelesen.
Gerade hat Salma noch eine Papierlaterne gebastelt. Doch nun ist Schlafenszeit und Salmas Mutter schickt sie zu Bett. Bald darauf beginnt das Mädchen zu träumen, und zwar von einem Spaziergang in einer ganz bestimmten Stadt.
Da ist ihre alte Schule in Damaskus und dort ihr liebster Süßigkeitenladen. Da drüben ist der kleine Park, in dem sie die Rutsche immer von unten nach oben hochgeklettert ist. Am Ende der Straße ist ihr altes Zuhause.
Ihr Vater, sie nennt ihn Baba, begleitet sie auf ihrem Weg durch die Hauptstadt Syriens. Doch dann werden die Bilder in Salmas Traum plötzlich unscharf.
Auf einmal verschwimmen die Häuser, als wären sie Wolken. Eins nach dem anderen löst sich in Rauch auf, und schon sind sie verschwunden. Salmas Herz tut weh, ihre Augen brennen. Baba, warum passiert das? Salma drückt sich fester an Baba und klammert sich an seine Hand.
Dieser Traum verrät viel über die Biografie von Salma, die als junges Grundschulkind ihr Heimatland Syrien verlassen musste, zusammen mit ihrer Mutter, aber ohne ihren Vater, der noch auf seine Papiere wartet. Seit einem Jahr, 11 Monaten und 6 Tagen lebt das Mädchen nun in Hamburg. Sie verarbeitet und verwebt ihre Erfahrungen aus 2 unterschiedlichen Welten auf kreative Weise, wie sie Salmas Laterne versinnbildlicht.
Sie hat rotes Papier verwendet und kleine geometrische Formen draufgemalt. Rot wie das Hamburger Wappen und mit Mosaikmuster wie in den Moscheen von Damaskus.
Salma ist in Deutschland angekommen, ihr Vater aber noch nicht, auch wenn er zumindest physisch wieder bei der Familie ist, denn endlich darf Salma ihn am Flughafen in Empfang nehmen. Und doch verläuft das Wiedersehen nicht so, wie es sich Salma erhofft hat. Sie merkt schnell, dass ihrem Vater das Einleben in der fremden Kultur nicht leicht fällt. Und Salma überkommt aufs Neue die große Angst vor dem Verlust ihres Vaters. Dieses Gefühl projiziert sie auf ihre Geburtsstadt.
Damaskus ist doof. Es will mir Baba wegnehmen.
Und so beschließt Salma dafür zu sorgen, dass ihr Baba Hamburg lieben lernt und seine syrische Heimat vergisst. Behutsam beleuchtet der syrisch-kanadische Autor Danny Ramadan die komplexe Gefühlswelt von Salma, deren Familie den Wiederaufbau des eigenen Lebens in einem fremden Land meistern muss. Die schwarz-weißen Illustrationen von Anna Braun betonen diesen Fokus auf das Emotionale. Den Gesichtern von Salma und ihren Eltern sind die verschiedenen und teilweise ambivalenten Gefühle sehr gut abzulesen. Bei Salma zu Hause ist die Fortsetzung des bereits erschienenen Bilderbuches Salma, die syrische Köchin. Danny Ramadan und Anna Braun erzählen darin von der Zeit, die Salma in einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung verbringt und davon, wie Salma sich vornimmt, ihre Mutter mit einem selbstgekochten syrischen Essen aufzumuntern. Ihre Mutter ist nämlich erschöpft und traurig, erscheint abwesend, wenn Salma mit ihr interagieren möchte. In beiden Büchern versucht die Protagonistin also, die Gefühle ihrer Eltern zu steuern, um diese von ihren Problemen abzulenken, aber auch, um sich dadurch selbst wieder sicher und geborgen zu fühlen. Damit thematisiert der Autor unterschwellig das tiefe Trauma der Verlusterfahrung, das sich in Salmas Handlungen manifestiert. Einem Trauma, dem Salmas Eltern und ihr weiteres Umfeld wiederum mit viel Feingefühl begegnen. Bei Salma zu Hause, das aktuell erschienene Buch, erzählt auf sensible und kindgerechte Weise von der enormen emotionalen Belastung eines fluchtbedingten Neuanfangs. Es vermittelt über die aufgeweckte Protagonistin Salma aber vor allem die Zuversicht, dass man sich zumindest im Herzen nicht zwischen alter und neuer Heimat entscheiden muss.
Sagt Anne-Kathrin Weber über Bei Salma zu Hause von Danny Ramadan mit Bildern von Anna Braun, aus dem Englischen von Lisa Kögeböhn. Orlander Verlag ab 6 Jahren. Einen Ball fangen, Blumen pflücken, winken. Unsere Hände sind permanent im Einsatz. Trotzdem denken wir kaum über sie nach. Wie schwer es ist, eine Hand nicht zu benutzen, zeigte zuletzt zum Beispiel das unbeabsichtigte und viel diskutierte Handspiel des spanischen Fußballspielers Marc Cucurella im EM-Viertelfinale gegen Deutschland. Doch was genau macht unsere Hände eigentlich so besonders? Dieser Frage gehen die tschechische Autorin Magda Gagulákova und ihr Landsmann, der Illustrator Vítězslav Mekna, nach. Sie erzählen alles über die Hand, so der Titel des großformatigen Buchs. Jan Drees.
Erwachsene Literaturliebhaber kennen möglicherweise eines der vielen Schriftsteller-Handbücher oder die Insel-Verlagsreihe Handreichung zum Gemeinsein. Ganz unintellektuell gestaltet sich hingegen die Handarbeit der jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Gesellschaft. Kinder begreifen die Welt wortwörtlich mit den Händen und beschmutzen ihre Finger voller Begeisterung, was die ungebrochene Beliebtheit von John Cages Matsch, das Backbuch, erklärt.
Ob du ein Brett anschraubst, Mittagessen kochst, einen Knopf annähst, eine Mauer baust oder Musik komponierst, du erschaffst etwas. Und dazu brauchst du deine Hände.
Von dieser gestaltungsphilosophischen Erinnerung ausgehend greift das bebilderte Kinderhandbuch von Magda Gagulákova und Vítězslav Mekna in den weiten Kosmos der Handbetrachtungen. Mit anatomischen Grundlagen eröffnend, werden rasch die unterschiedlichsten Handtypen vorgestellt, von der knöchernen über die ungeschickte bis zur piktografischen Wegweiserhand.
Man sagt, dass die Hand viel über eine Person verraten kann. So hat jeder Beruf eine andere Hand. Die Landwirtin scheut sich nicht, in der Erde zu wühlen, während die Ärztin ihre Hände regelmäßig wäscht. Der Schmied drückt den Hammer ziemlich fest, aber der Florist muss zu den Blumen zärtlich sein. Die Arbeit, die wir verrichten, formt auch unsere Hände, die sich daran gewöhnen und anpassen.
Die Bedeutung des Fingerabdrucks für die Kriminologie wird in diesem Buch ebenso erklärt wie zahlreiche Muskeln, Sehnen, Nerven, Adern mit allerlei Detailwissen, dass die freien Nervenenden den Schmerz fühlbar machen, die Meissner-Körperchen aber die Berührung und Ruffini-Körperchen Wärme spüren lassen, dürfte nicht allen Erwachsenen deutlich vor Augen stehen.
Die Hand ist ein komplexer und perfekt funktionierender Mechanismus. Damit die Hand handeln kann, müssen ihre einzelnen Teile genau aufeinander abgestimmt sein.
Vorgestellt werden die schönsten Handspiele von Schere, Stein, Papier bis zum Fingerschnipsen. Und schnell wird klar, dass hier kein reines Anatomie, sondern auch ein kulturwissenschaftlich interessiertes Buch entstanden ist. Wir betrachten die Hand als Sensor beim schnellen Fiebermessen oder wenn wir die Hand im Winter aus dem Fenster halten. Wenig später wird genau auf die Veränderungen der Hand im Lauf unseres Lebensweges geschaut, auf die Gebärdensprache und den Handkuss, aufs Winken und die beliebte Namaste-Geste. Es ist berührend, noch so ein Handwort, wie hier über 82 Seiten die Welt allein mit den Händen erspürt und alle Leserinnen und Leser erinnert werden, welche Bedeutung die Hand in oder vielmehr für unsere Zivilisation hat. Beinahe alle kennen das Brusttrommeln Tarzans, die gereckte Faust Freddie Mercurys, das Victory-Zeichen Winston Churchills. Auch die Hand Gottes von Diego Maradona findet Platz in diesem sowohl lehrreichen als auch unterhaltsamen Buch, dessen schönste Doppelseite fragt: Wie wäre es ohne Hände? Wir könnten keine Diebe knebeln, Basketball würde allein mit dem Kopf gespielt, unsere Zähne müssten ins Autolenkrad beißen.
Ist eine Hand besser als die andere? Natürlich nicht, aber jeder bevorzugt eine seiner Hände. In manchen Kulturen wird die linke Hand bis heute negativ wahrgenommen. Darauf muss man zum Beispiel in Indien, in den arabischen Ländern oder in Nordafrika Acht geben.
Und Wendeltreppen in Burgen führen meistens im Uhrzeigersinn nach oben. Das erschwerte den Eroberern, meist Rechtshändern, den Angriff und erleichterte den Verteidigern die Verteidigung. Die Handhabung dieses lehrreichen Bilderbuchs lässt keinen Plottwist aus, als ein umfassendes Ordnungsangebot. Ein Kompendium wie dieses reicht allen Altersgruppen die Hand. Dafür gibt es mit Vergnügen ein satt geklatschtes High Five.
Jan Drees mit einem High Five für Alles über die Hand. Der Text stammt von Magda Gagulákova, die Illustrationen von Vítězslav Mekna. Übersetzt aus dem Tschechischen von Lena Dorn, erschien bei Aladin im Thienemann-Esslinger Verlag ab 8. Und damit sind wir am Ende der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Im Programm folgt jetzt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.